Herzlich willkommen zu Folge 54 von Turbusgeflüster. Wir haben heute ein sehr schönes Interview vorbereitet und zwar mit dem Fallen Fortress Festival. Was euch erwartet, erfahrt ihr nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Turbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Viel Spaß, genau, richtig. So, herzlich willkommen. Wir sitzen wieder bei uns im Proberaum. Es ist ein sonniger Sonntag. Wir haben nichts Besseres zu tun, als uns in einen stickigen kleinen Keller zu setzen. Und das machen wir nicht alleine. Mit mir dabei sind natürlich wieder der Marian.
Hallo.
Und der Dominik.
Hallo.
Und aber mit dabei sind auch noch der Max und der Dennis vom Fallen Fortress Festival. Hallo.
Moin.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr mit uns eine Folge aufnehmen wollt. Wir freuen uns sehr. Wir haben ja schon, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, ein kleines bisschen geteasert, dass wir mit einem Festival zusammenarbeiten werden diesen Sommer. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wir freuen uns sehr darüber. Und zwar gehen wir auch live mit euch auf das Fallen Fortress Festival. Das Ganze findet am 26.08. statt in Bad Dürkheim. Es lohnt sich sehr. Wir hatten die große Freude, mit Grizzly dort schon mal spielen zu dürfen. Ne? Dommel ist eh dort zum Arbeiten. Ne? Aber auch Miri und ich werden dieses Jahr hingehen zum auch ein bisschen auch arbeiten, auch ein bisschen, aber natürlich Spaß haben. und wir hoffen, dass wir ganz viele von euch sehen werden, um jetzt mal direkt die Werbetrommel für dieses Festival zu rühren. Headliner sind Callejon an diesem Tag, plus noch ein Haufen weitere wunderbare Bands, wie zum Beispiel Future Palace, Ghost Kid, Senna, wen haben wir noch alles?
Being as an Ocean.
Being as an Ocean, stimmt natürlich.
Wen haben wir noch? For I Am King, Senna, King Nugget Gang.
Ja, ich wollte gerade sagen, und noch die wichtigste Band mit King.
Genau darauf habe ich gewartet gerade.
Genau, richtig. Wir freuen uns sehr drauf und wir werden an dem Tag ein bisschen Live-Berichterstattung machen, wie so ein Festivaltag von A bis Z abläuft, was es dort alles zu erleben gibt. Wir werden Interviews mit den Bands führen. Wir werden das Ganze auch filmerisch begleiten. Und aber bevor so ein Festivaltag stattfinden kann, passiert ja ein Haufen Organisationen. Und darüber wollen wir heute mal ein kleines bisschen sprechen. Was passiert quasi nacheinander? Wie ist so ein Jahresablauf in der Planung und Vorbereitung eines Festivals? Und ich denke, damit fangen wir jetzt mal als allererstes an, bevor wir weiter in Details gehen und noch weiter über die aktuelle Festivalsituation sprechen, wie wir es ja schon die letzten Folgen gemacht haben. Dennis, was ist ein cleverer Punkt, um anzufangen in der Reihenfolge von wichtigen Dingen? Sagen wir jetzt einfach mal, das Fallen Fortress 2022 war natürlich ein absoluter Erfolg, ihr habt euch gefreut und irgendwann musstet ihr in die Planung für 23 gehen. Wo fangt ihr an und vor allem wann mit was?
Also, um das mal richtig abgedroschen zu sagen, nach dem Festival ist vor dem Festival, das ist, glaube ich, das, was es am besten irgendwie beschreibt. Wir finden ja Ende August statt. Dann gönnen wir uns meistens noch so ein, zwei Monate ein bisschen Off-Time für uns selbst, um einfach mal, ne, zu Resümee zu ziehen, die Finanzen zu checken und einfach wieder neue Kraft natürlich dann auch zu sammeln fürs nächste Jahr. Und bei mir ist es so, also ich bin ja verantwortlich fürs Booking, ich bin auch der Vereinsvorsitzende, das heißt auch im Veranstaltungstag Hauptansprechpartner für alle Behörden, für alle Bands, für alle Teammitglieder, für alle Helfer. Und durch diese Booking-Geschichte ist es halt so, dass ich im Prinzip spätestens im November desselben Jahres, also des Veranstaltungsjahres, schon wieder anfange, das Jahr darauf zu planen. Das ist auch meistens der erste Schritt, wo es für mich dann schon wieder losgeht. Also wir haben es so gemacht, wir haben das im Verein so ein bisschen in Verantwortungsbereiche unterteilt im Prinzip, aber mit diesem Booking, das ist halt wirklich immer das Erste, was dann angegangen werden muss. Natürlich, weil auch die Agenturen dementsprechend den folgenden Festivalsommer natürlich auch so früh schon anfangen zu planen. Und dass du da halt dann wirklich dann noch die Chance hast, dementsprechend ins Routing halt reinzukommen von den Bands, ne? Also da musst du halt so früh anfangen. Dann beginne ich eigentlich so ein bisschen vor mich hinzuwurschteln, ne? Also spreche dann mit dem Team ab, wer könnte verfügbar sein, ist das für uns realistisch, können wir die bezahlen, passt das von der Abstimmung vom Lineup insgesamt? Und dann ziehen eigentlich die anderen Verantwortungsbereiche sozusagen nach. Also was auch ein Punkt ist, der oft früh begonnen wird, ist natürlich dementsprechend die Anfrage bei den Händlern zum Beispiel, das heißt jetzt Food, Non-Food-Geschichten. Das musst du auch relativ früh natürlich machen, weil die auch ihre Zeit dementsprechend verplanen dann für das kommende Jahr. Und das ist aber noch nicht alles. Also die Sache ist halt die, durch das, dass wir ein Verein sind, machen wir natürlich außerhalb des Festivals auch noch Aktivitäten, die irgendwie geplant werden müssen. Sei es, dass wir selbst auf andere Festivals fahren, für Promo zu machen. Da muss ich natürlich auch früh genug einen Plan zurechtlegen, wo du hinfährst, wer da hinfährt, ne? Dann machen wir nebenher noch so Sachen, so ein bisschen ehrenamtliche Geschichten, wie andere Vereine unterstützen zum Beispiel oder Jugendgruppen irgendwie mit Musikinstrumenten ausstatten oder ihnen so Workshops geben. Das ist alles im Prinzip dann schon in dieser November-Dezember-Phase vom Veranstaltungsjahr schon auf dem Plan. Was relativ spät eigentlich im Festivaljahr kommt, was aber immer sich gut bewährt hat, ist so Sachen wie zum Beispiel die Helferakquirierung. Da sind wir natürlich auch noch durch das, dass wir halt ehrenamtlicher Veranstalter sind oder auch quasi auf Vereinsbasis immer noch darauf angewiesen, dass wirklich von externen Besucher als Helfer arbeiten, sagen wir es mal so. Da beginnen wir eigentlich so im Mai immer mit rum. Und was als letztes kommt, was aber auch zum Glück durch unsere gute Planung gut funktioniert, ist die Sache mit diesen Behörden. Also das sind dann so Sachen wie zum Beispiel mit der örtlichen Kreisverwaltung, die Sicherheitskonzept abstimmen oder Security-Dienste anfragen. Also das passiert dann meistens sogar erst 8 Wochen vorher. Da gibt's also quasi eine feste Frist, das sind 2 Monate, dann müssen wir einen Antrag abgeben, wo dann genau geregelt ist, wann findet das Festival statt, wie viele Besucher kommen, wie viele Sicherheitskräfte müssen da sein, wie viel Meter Notausgang musst du haben, muss die Feuerwehr oder die Polizei vor Ort da sein, muss ein Rettungsdienst da sein. Das sind dann so die Geschichten, die passieren relativ spät im Jahr. Und alles, was zwischendrin ist, ist halt dann quasi, ne, wenn es die Zeit hergeht, machen wir es, was ploppt spontan auf. Aber im Prinzip sind diese Monate November, Mai und Juni sind eigentlich so die wichtigsten für uns, wo die größten Dinge passieren.
Die Stoßzeiten quasi,
genau.
Ich finde es total spannend, dass du es gerade sagst, dass mit den Anträgen und Behörden 2 Monate vorher erst passiert. Ja. Also ich meine, ihr macht es ja nicht zum ersten Mal,
ja.
Und wisst natürlich, worauf zu achten ist, aber rein theoretisch könnte doch eigentlich, sagen wir mal, man macht so ein Festival zum ersten Mal und 3/4 Jahr vorher kümmerst du dich quasi um die wichtigsten Sachen und dann könnte an so einem Antrag ja eigentlich noch alles scheitern, oder?
Grundsätzlich ja, nur die Sache ist die, also wir agieren ja unter dem Banner von diesem Rocksommer, das ist so eine Veranstaltungsreihe in Bad Dürkheim, das waren früher 3 Veranstaltungen, jetzt sind es nur noch wir und eine weitere Veranstaltung und deswegen haben wir da eigentlich so ein festes Ding, wie das dann quasi schon geklärt ist, was wir beachten müssen, was in unserem Sicherheitsantrag drinstehen muss zum Beispiel und da wird es nicht passieren, dass der nicht genehmigt wird. Weil es auch so ist, es gab ja natürlich die Corona-Zeit, wo dann natürlich grundsätzlich die Sache mit Großveranstaltungen ganz neu aufgezogen werden musste. Da hat sich dann auch letztes Jahr, müsste es gewesen sein, gerade in Rheinland-Pfalz, das Landespolizeigesetz geändert, wo dann auch Veranstaltungen drunter fallen. Da haben wir dann irgendwann für uns als Veranstalter ein Sicherheitskonzept, nennen wir das, entwickelt. Das ist so eine 20-seitige Unterlage. Und wenn wir die quasi abgeben, sind wir schon auf der sicheren Seite, weil da schon mehr drin steht, als das Ordnungsamt dann als verfügende Kraft eigentlich von uns abverlangt an Informationen. Deswegen sind wir da eigentlich relativ beruhigt. Also da wird es uns nicht passieren, dass wir nicht stattfinden können.
Okay, ja, das ist die Erfahrung dann.
Genau, das ist dann einfach
so. Die da mit reinspielt.
Genau, und auch dieses Hand in Hand gehen einfach der letzten Jahre. Also da weiß jeder im Prinzip, was gefordert ist und dann geht es relativ stillschweigend. Wird ein Antrag losgeschickt, der wird unterschrieben und dann ist das eigentlich genehmigt. Also da müssen wir uns auf nichts einstellen, kurzfristig.
Ja. Ich habe mal so eine ganz kleine Zwischenfrage, weil mich das interessiert. Was hast du gelernt, dass du das alles kannst und was musstest du dir alles neu dazu aneignen, dass das alles funktioniert?
Das ist ein sehr spannender Punkt. Gerade also auch, wo du erzählst, dass das ein Verein ist und keine gewinnorientierte Unternehmung.
Nee, das ist, wie ist das denn entstanden? Also grundsätzlich, ich reiße einfach von dieser Gesamtgeschichte vom Verein kurz was ab. Also das Festival an sich gibt es schon seit 2004, also wir gehen dann nächstes Jahr quasi in die 20 Jahre. Ist aus dem örtlichen Jugendhaus einfach ursprünglich mal entstanden gewesen, dass ich da gab es dienstags irgendwie so ein, ich nenne es jetzt mal Rockclub, keine Ahnung, Metalbar, wie auch immer. Und da waren da so 10, 15 Leute, die haben dieselbe Musik gehört und haben gesagt, naja, wenn wir die hören, können wir auch gucken, dass wir die quasi zu uns in den Ort holen und dann daraus eine Veranstaltung irgendwie machen. So, dann hat es erst auf einer Burg in Dürkheim, in so einer Burgruine stattgefunden.
Was sehr schön da oben war.
Ja, da war es wirklich sehr schön. Ja.
Hast du auch schon gespielt.
Mit,
ne?
Most Wanted Monster haben wir
gespielt. Genau, das war aber schon dann auf dem Sportplatz quasi. Also früher war es in der Burg. Dann mussten wir umziehen.
Ach, okay.
Aufgrund von auch Sicherheitsauflagen und Fledermäusen im Gewölbe und was weiß ich. Nee, das ist ja okay.
Das sind Dinge, an die denkt der klassische
Das ist nämlich das, wo man sich dann auch quasi dass du diese Background-Info halt hast einfach. Krass. Warum müssen Veranstaltungen ihren Veranstaltungsort wechseln zum
Fledermäuse,
Beispiel?
Fledermäuse, ja, typischer.
Wahnsinn.
Ja, so ist es. So ist es leider wirklich. Dann waren wir auf einem Sportgelände, das war wirklich in Laufnähe zu dieser Burgruine. Und da haben wir dann aber gemerkt mit den Jahren, als wir gewachsen sind, dass es für uns in dem Rahmen, wie wir das veranstalten wollen, immer schwieriger wurde, die Veranstaltung umzusetzen. Du warst halt relativ abgeschnitten von allem. Also das heißt, Feuerwehr, Polizei, die hatten halt immer eine Anfahrt von guten 20 Minuten, wenn die nicht direkt vor Ort waren. Du warst nicht ans örtliche Stromnetz angebunden, du hattest keine richtige Wasserversorgung. Das war dann mit den Jahren, wo wir gemerkt haben, es funktioniert und wir wachsen, wir können größere Bands buchen und dann auch natürlich automatisch mehr Besucher anziehen. Mussten uns was Neues suchen. Dann ist es unten aufs Gelände gewandert, wo ihr dann auch mit Chrisley schon wart. Weil da ist halt alles. Also da haben wir Strom, da haben wir Wasser, da ist die Feuerwehr in Laufnähe, da ist das Rote Kreuz in Laufnähe. Dann war das alles natürlich für uns klar, uns es einfacher zu machen natürlich auch. Genau, und da ist es jetzt seit 2015, das war dann quasi dieses Premierenjahr. Und zu dem, was ich eigentlich gelernt habe, ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun, so beruflich an sich. Ne? Also... ich bin eigentlich gelernter Obstbauer, das ist so ganz weit weg und jetzt arbeite ich mittlerweile bei der Deutschen Bahn. Also das ist alles nur entstanden, weil ich irgendwann gesagt habe, ich möchte auch gern Teil dieser Veranstaltung werden. War dann das erste oder das zweite Jahr noch nur als Helfer dabei und irgendwie habe ich dann gemerkt, mir liegt das Thema, ich finde es interessant, ich möchte noch mehr machen, noch mehr wissen. Und wir dann... Irgendwann war ich Vorsitzender, also ich kann das nicht mehr so lange.
Zwei wilde Nächte.
Ja, so war es ungefähr. Ich kann es nicht mehr richtig nachvollziehen, sogar wann das passiert ist. Irgendwann waren dann die Vorsitzenden, sind dann, wie es halt immer ist in so einem Verein, ne? Die Leute werden älter, die ziehen weg, die gründen Familien und dann gibt es natürlich diese Nachrücker immer. Und dann war ich halt der da war und dann war ich irgendwann Vorsitzender. Und das ist jetzt irgendwie auch schon 10 Jahre so oder so ungefähr. Und ich habe mir das einfach quasi selbst erarbeiten müssen. Also gerade diese Booking-Geschichten, ich meine, da brauche ich euch nichts zu erzählen. Also ne, wer kriegt wie viel und auf was muss man achten? Da fängt es an bei Gebietsschutz, geht weiter bei was weiß ich was. Ne? Alles Learning by Doing im Prinzip.
Vor allem auch die finanzielle Verantwortung zu tragen. Es ist eine Sache, so ein Festival zu machen, bei der nur Local Heroes spielen.
Genau.
Oder da, wenn da halt wirklich Bands spielen, die ordentlich Gagen verdienen. Ja, und dann trägst du da schon... eine ganz andere Verantwortung, obwohl es ein Ehrenamt ist, schlussendlich.
Das stimmt, genau. Wahnsinn. Also wir reden da schon von Summen, die sind natürlich im Vergleich zu ne, großen Veranstaltungen ist das natürlich immer noch Peanuts, klar. Aber
am Ende vom Tag ist es immer noch eine Summe Geld.
Genau.
Das ist eine Stange Geld, die, ich sag mal, schon auch eine Existenz in den Ruin treiben kann, wenn man sich jetzt, ich sag mal, sich komplett dämlich anstellt.
So
gerade
ist es
auch
nämlich.
Was Thema Sicherheit.
Genau.
Versicherungen, ne, keine Ahnung, lass da mal ein Sturm sein, es weht irgendein Tower aufs Publikum.
Genau.
Whatever.
Und es ist halt auch das, du musst ja so als ehrenamtlicher Veranstalter, musst du dir halt auch viel selbst ziehen an Infos, logischerweise. Also ne, wir haben einen Steuerberater, klar, der guckt, dass wir das finanziell alles hinkriegen, weil Finanzamt ist natürlich trotz allem ein Thema, wo du auch höllisch aufpassen musst, auch als Verein und dann als Veranstalter natürlich, klar. Aber wir hatten das Glück, dass auch mit den Jahren Leute in den Verein gekommen sind, die Interessen einfach an bestimmten Bereichen haben. Zum Beispiel jemand, der sich extrem für diese Sicherheitsgeschichte interessiert. Der ist selbst bei der Feuerwehr, der arbeitet bei der Kreisverwaltung und der ist da einfach drin. Also ich kann mich auf den verlassen. Ich sag, Malte, kümmere dich drum und dann macht er das einfach so. Ne? Und ich stelle auch keine Rückfragen mehr. Er informiert mich mit allem, was ich in meiner Position wissen sollte. Und weiß aber, es klappt 100%. Und so ist es. Also wir haben einfach so bei manchen Positionen das glückliche Händchen gehabt, dass genau die Leute sich dafür interessieren, was sie jetzt im Endeffekt machen, was ihnen auch sehr, sehr liegt.
Ja.
Bei mir war es halt diese Booking-Geschichte von Anfang an. Wie gesagt, da war am Anfang mit Sicherheit auch was nicht so, wie man es als professionell heutzutage bezeichnen würde in meiner Anfangszeit.
Klar.
Aber ich habe es gelernt. So. Ja. Also, ne? Und mittlerweile hast du es natürlich verinnerlicht. Was aber definitiv nicht zu unterschätzen ist, und das, glaube ich, ist auch interessant für jeden zu wissen, es raubt dir, so wie wenn man nicht mehr in der Band, sage ich mal, spielt, zum Spaß, ne, und auch ein normales Leben, einen normalen Beruf hat, das raubt dir halt Zeit. Du gehst dann 8 Stunden arbeiten am Tag, musst aber dann, entweder danach oder an den Wochenenden logischerweise, fast dieselbe Zeit, also fast nochmal 40 Stunden in den Stoßzeiten investieren, um da halt wirklich dann alles abzuarbeiten.
Das glaube ich sofort, vor allem wenn du mit Partnern zu tun hast, sage ich jetzt mal, also sei es Dienstleister, sei es Händler, sei es andere Bands, Booking-Agenturen, Promo-Agenturen, die ja alle, ich sag mal, das hauptberuflich betreiben, die erwarten ja auch quasi ein professionelles Gegenüber. Sonst kriegst du bei Booker XY so schnell dann deine Bands nicht mehr, wenn du nur sonntags antworten kannst. Ja, du musst da dann halt auch schon mal wahrscheinlich unter der Woche, wie du sagst, heftige Überstunden schieben.
Genau, also die erwarten im Prinzip von dir eine genauso schnelle Reaktion, wie du es von ihnen erwartest.
Ja.
Ich habe bis jetzt immer Glück, auch arbeitstechnisch. Also es gab eine Zeit, da habe ich viel Schichtdienst gearbeitet und ich konnte halt nachts, wenn andere schlafen, sage ich mal, auch noch ein bisschen was erledigen nebenher, ne? Wenn ich dann auf der Arbeit war oder so. Mal eine halbe Stunde Pause gemacht und habe halt 5 E-Mails geschrieben.
Das, ja, krass.
Das hat dann halt so Wahnsinn. Funktioniert und da bin ich aber gut mit zurechtgekommen. Jetzt ist es, wie gesagt, diese Belastung ist da, aber also meine Motivation... Mir geht's
das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Es ist, ich finde, wir spülen das gerade so runter, als wäre das, ich sag mal, selbstverständlich, aber eigentlich ist das völlig krank, so einen Aufwand zu leisten, ohne dass man, wie ich sag mal, was in der heutigen Welt wichtig ist, dafür Cash kriegt, ja, für seine Zeit. Das ist schon irre. Und auch an alle, die das hören, die solche Festivals besuchen, führt euch das vor Augen. Das ist der absolute Wahnsinn eigentlich.
Ja, das ist es.
Es funktioniert nur wegen diesem krass Ehrenamtlichen, und da ist Ehre ganz groß geschrieben. Wegen diesem Spirit.
Hört euch das aus dem Alltag, ne? Du hast Schichtdienst, dies und jenes, und dann musst du dann abends noch Stunden dranhängen, damit am Ende die Fans ihren Headliner haben.
So ist es.
Und der auch glücklich ist. Ja. So. Wahnsinn.
Also bei mir ist so die Motivation, um es dann wirklich mal auf den Punkt zu bringen. Mir macht es extrem Freude, Menschen dann an unsere Veranstaltung glücklich zu sehen. Also es ist wirklich so, wir haben ja wirklich immer diese Recaps dann im Prinzip nach der Veranstaltung. Und es sind eigentlich nur 2 Minuten Bildmaterial. Aber mir treibt's da teilweise schon die Tränen in die Augen, weil ich es so schön finde. Also wenn du siehst, und wir sind jetzt natürlich nicht eine Veranstaltung, die 5, 10, 20.000 Menschen anspricht, sondern es sind halt 1.000 Menschen. Aber die sind so glücklich an dem Tag, dass ich kann das für mich manchmal sogar in Worte fassen, wie wir das überhaupt schaffen. So nebenher mal quasi, ne, 1.000 Menschen für einen Tag so glücklich zu machen. Das ist für mich wirklich beeindruckend.
Das ist genial, und ich finde es noch, also du hast ja gerade viele Vergleiche gezogen, auch zum Thema irgendwie in einer Band spielen, ne? Den ganzen Input oder auch Output, die Zeit, die du aufbringen musst neben deinem eigentlichen Dayjob, aber ich finde es bei einem Festival nochmal viel krasser als bei einer Band, weil eine Band spielt übers Jahr halt einen Haufen Konzerte im besten Fall und hier mal Festivals und da vielleicht eine Clubshow noch und, aber bei euch ist es ja ein ganzes Jahr Arbeit gebündelt für einen Tag, weißt du, also ich meine, da ist das, was du reinsteckst, prozentual für das, was du irgendwie an, nennen wir es jetzt einfach mal Zeit, quasi am Ende von diesem Tag hast, ja nochmal so viel heftiger als für jemanden von uns, wenn es ums in der Band spielen geht. Also das ist ja schon beachtlich, und vor allem, ihr kriegt es ja nicht nur irgendwie hin, sondern ihr kriegt es ja richtig geil hin. Also für alle, ich war ja schon als Gast dort, ich war schon als Band dort, und es ist halt auch einfach jetzt kein Wald- und Wiesen-Festival, wo das irgendwie funktioniert, sondern es ist halt wirklich einfach so krass professionell und geil gemacht. Und das neben, und das quasi als Hobby, mal blöd gesagt. Ja. Das ist so krass.
Ja. Wo du das in der Band spielen als Vergleich hast, da ist aber trotzdem immer noch der Unterschied, dass das zumindest ab einem gewissen Level Geld bringt.
Ja.
darauf abzielt. Und vor allem, man kann, ich sag mal, anders kalkulieren, weil man eben nicht am Ende diese, ich sag mal, jetzt unter diesem Zwang steht, 0 auf 0 rauszukommen, sozusagen.
Ja, genau.
Ne?
Genau.
Sondern es ist ja erwünscht, ey, wir nehmen noch Merch mit, wir verkaufen, dann haben wir wenigstens das Spritgeld raus, ne, und die Zeit. Und vielleicht kommen wir mal dahin, dass man sich in der Band jeder mal, und wenn es mal 100 Euro aus der Kasse nimmt, so für ein bisschen Taschengeld, das kommt vielleicht dann mal vor.
Ja.
Aber das ist bei euch ja nicht
die
Motivation. Ne? Eine Band, die dann sagt, okay, wir gehen auf eine Support-Tour, verdienen gar kein Geld, die macht das, damit sie bei den Headliner-Shows selber mehr Geld verdienen.
Genau.
Oder mehr etc. halt, ne?
Genau.
Der Antrieb ist ein anderer. Der Vergleich Zeitaufwand, aber der Antrieb ist ein ganz anderer.
Definitiv.
Das finde ich krass.
Und da ist auch für uns immer so ein bisschen so dieser Wermutstropfen, dass wir eigentlich gar nicht einsehen, uns nur für einen Tag diese Arbeit zu machen.
Ja.
Das ist ja eigentlich viel sinnvoller wäre, weil die Auf- und Abbauzeit, da reden wir halt auch von fast, also von mindestens 10 bis 12 Tagen. Also
irre.
6 Tage aufbauen und dann nochmal 4 Tage abbauen im Prinzip. Und dann natürlich nicht, ne? Du machst natürlich einen Tag davor, danach auch nochmal ein bisschen was. Also auf 12 Tage kommen wir immer.
Was ist so der Personalaufwand, wo wir gerade beim Aufbau sind?
Der ist immer zu wenig natürlich.
Also ist so roundabout für eine Vorstellung.
Wir hatten schon Jahre, das war letztes Jahr so, da waren wir aus dem Team, ich glaube, in dieser Montag bis Freitag der Vorwoche waren wir 5 Leute dauerhaft und sonst niemand.
Boah. Alter Schwede.
Und dann haben wir es mit 5 Leuten, also natürlich kommt da, ne, wenn jemand von der Arbeit dann kommt, irgendwie ab ja. um 5, kam der dazu, aber wir fangen halt eigentlich morgens um 8 an und dann waren wir von 8 bis 16 Uhr quasi so 5 Leute. Boah. Das kann passieren und das ist natürlich auch dieser Nachteil an diesem Ehrenamtlichen, weil Menschen natürlich ein Leben nach, also mit dem Festival haben, davor haben, danach haben. Leute keinen Urlaub bekommen, das ist ja auch immer so ein großes Thema. Natürlich kann ja sein, dass da Urlaubssperre ist, weil wir in den Sommerferien zum Beispiel natürlich stattfinden. Da musst du schon gucken, wie du das gewuppt kriegst natürlich. Dann am Festivaltag sind immer alle da, weil na, da kannst du halt auch Spaß haben, auch ja. als auch Veranstalter. So ein bisschen
den Bonus.
kannst mal währenddessen ein Bier trinken und danach noch viel mehr Bier trinken.
Aber so davor die dreckige danach, Arbeit, dienstags im Regen Zäune aufzustellen.
Zum Beispiel.
So.
Zum Beispiel. Dann bist du halt mal nur zu 5. Wir waren aber auch schon 15 Leute. Also das ist immer von Jahr zu Jahr quasi unterschiedlich. Aber es geht mit 5, aber unter 10 brauchst du eigentlich nicht anfangen. Also es ist jetzt aber nur teamintern quasi Auf- und Abbau. Am Veranstaltungstag ist es so, da ist das Team komplett da, das sind rund 25 Leute, sage ich mal. Und dann haben wir ja mindestens 25 freiwillige Helfer, die nur einen Getränkestand zum Beispiel abdecken. Dann brauchen wir natürlich zusätzlich zu den Securities auch noch Ordnerkräfte, da reden wir nochmal von 10 Stück. Also wir kommen insgesamt so zwischen 50 und 60 Leute, kommen wir dann raus am Schluss. Für den Tag gut über die Bühne zu bringen. So, dass natürlich auch Pausen drin sind und Leute nicht 24 Stunden quasi durcharbeiten müssen und so. Außer uns natürlich, die machen keine Pause. Aber so 50, 60 Leute, ja. Boah.
Das ist abgefahren.
Führt euch das mal vor Augen, liebe Leute. Und dennoch, wir hatten vorhin über den Ticketpreis gesprochen, ist der absolut human.
Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, das Ticket kostet 40 Euro.
Richtig? 40 Euro plus Gebühren.
Also wirklich, das ist irre.
Und wir haben schon 15 Euro erhöht zum letzten Jahr, auch aufgrund natürlich jetzt der neuen Gegebenheiten, die dieses Jahr auf Veranstalter warten. Ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal zu erzählen, was da jetzt alles teurer geworden ist und warum und wieso und weshalb. Und hatten schon wirklich ein bisschen Bauchweh, den Ticketpreis so weit anzuheben. Weil das passt uns nicht so richtig, weil wir immer noch sagen, wir sind ein Verein, der für junge Menschen ein Angebot in Bad Dürkheim natürlich bieten möchte. Und das sind ja 15 Euro schon Wort, wenn du jetzt überlegst, dass vielleicht teilweise Besucher kommen und haben 50 Euro Taschengeld im Monat. Keine Ahnung, ne? Also das ist jetzt mal die unterste Schiene, ne? Also die unterste Kante von den Leuten, die kommen. Aber das kann natürlich sein. Also und deswegen bist du mit 40 Euro das quasi einen Monat Taschengeld weg.
Ja.
Und es ist halt das.
Krasser Ansatz. Ja. So ein Ansatz hat natürlich ein, ich sag mal, gewinnorientierter Mensch nicht.
Ja.
Ihr habt im Prinzip durch den Luxus, so ein großes Engagement bieten zu können, die Freiheit, so moralisch bei der Preisgestaltung zu denken.
Ja.
Und das ist schon abgefahren.
Ja, voll. Muss ja überlegen. Wir haben vor kurzem erst über meinen jetzt vorletzten Substage-Besuch gesprochen. Ich habe für 2 Bands mehr bezahlt.
Ich wollte es auch sagen. Für den Preis kannst du oder 2, 3 der Bands wahrscheinlich auch auf einer Headliner-Tour besuchen und hast aber nur diese Band.
Auf jeden Fall.
Und nicht diese 10, 12 oder wie viel, ne, ungefähr, wie viel es auch sind.
Genau. Und es ist halt auch Wahnsinn. Das, wo wir uns aber dieses Jahr dann auch gesagt, wir müssen wirtschaftlicher agieren und uns auch wirtschaftlicher ein bisschen mehr darauf versteifen zu sagen, okay, wir müssen dieses Ding halt auch bezahlen mit diesen gesteigerten Mehrkosten. Also es ist uns schwer gefallen, aber wir fanden es sehr realistisch, 40 Euro anzusetzen, auch 50 Euro in der Abendkasse.
Ja,
wie gesagt, Clubshows zahlst du auch 40 Euro, sind 3 Bands.
Absolut, richtig. Genau. Oder weniger.
Ja,
ja, also das ist echt krass.
Ich sag mal so, würde ich easy noch einen 10er mehr zahlen.
Ja, und es ist halt, wie gesagt, es ist halt das, da musst du halt immer gucken, wo du bleibst. Das hat mir in den 25 Euro jahrelang funktioniert. Aber das waren andere,
krass.
Das hört sich immer so an wie ewig gestrig, aber das waren halt andere Zeiten. Das ist halt einfach so.
Ja,
wir haben es letztes Jahr schon zu spüren bekommen, Infrastrukturkosten teilweise ein Drittel mehr, wenn nicht sogar die Hälfte mehr.
Ich wollte gerade sagen, kannst du mal so ein Beispiel nennen? Wir hatten es in einer Folge, hatten wir es doch, glaube ich, drüber, du hast das erzählt vom Holger,
ja,
der gemeint hat, dass auf einmal die Barriers die Hälfte mehr kosten.
Das war so ein detailliertes Beispiel, der erzählt hat, allein für eben diese Barriers vor der Bühne hat er in dann jetzt ein Jahr nach Corona exakt den doppelten Preis bezahlt.
Ja.
Das war nicht überall bei allen Sachen so, aber da war es halt so lustig, weil es exakt das Doppelte, der doppelte Nettopreis war.
Ja, also was wir gemerkt haben, gerade zur Security zum Beispiel, ist ein gutes Thema. Da sprechen wir halt vom Thema Mindestlohn. Und wir sind dann halt bei Firmen gewesen, die gesagt haben, auch zu Recht natürlich, sie bezahlen ihren Mitarbeiter den Mindestlohn. Und dann bist du teilweise halt auch, wie gesagt, dieses Drittel mehr war im Prinzip für fast alles, was wir letztes Jahr benötigt haben, war sehr realistisch. Und da fängt es an bei Personalkosten, bei Equipment, also das heißt jetzt ne, Backline-Geschichten. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel auf einen Stromerzeuger noch angewiesen, weil wir da ein bisschen mehr Verbrauch hatten durch zwei Bühnen. Mhm. Der war natürlich auch dementsprechend teuer. Da musst du halt so ein 100 kV-Ding da hinstellen, damit ihr halt die Bühne halt die 8 Stunden halt vernünftig durchlaufen kann. Und dann kann man sagen, Gesamtkosten im Vergleich zu 2019, der letzten Veranstaltung, ja, gute 30-40% mehr auf jeden Fall im Endeffekt dann. Also wir hatten auch dementsprechend die Einnahmen, konnten es deckeln. Der Gewinn war aber natürlich dementsprechend um einiges geringer. Wir mussten es im Prinzip also auffangen durch das, dass wir weniger Gewinn am Schluss hatten.
Ja.
Das war dann unser Verlust. Weniger Gewinn war unser Verlust quasi. Mhm.
Was ja, aber ja immerhin, das heißt, dass ihr trotzdem gut gewirtschaftet habt.
Genau, also wir sind mit einem kleinen, also wirklich verhältnismäßig mit einem kleinen Plus rausgegangen.
Ja,
das ist
aber wenigstens mit einem Plus.
Das bestätigt die gute Arbeit der Jahre davor, dass das an sich gut kalkuliert war, gesund kalkuliert war.
Ja, und was glaube ich uns in die Karten gespielt hat, letztes Jahr war natürlich erster Festivalsommer nach Corona. Also wir müssen immer noch über Corona sprechen, es bleibt leider nicht aus. Und wir hatten letztes Jahr sehr viel Glück mit dem Line-Up, haben da Bands reingebucht, die so nicht zu erwarten waren, kurzfristig zustande gekommen sind. So, ne, also irgendwie Landmarks haben wir 4 Wochen vorm Festival noch fix gemacht, weil wir es sogar angeboten bekommen haben. Und es war natürlich, mit Landmarks kannst du nichts falsch machen, also da müssen wir uns einig sein. Und es war einfach letztes Jahr großes Glück. Wir haben mit 1400 Tickets haben wir uns quasi selbst ausverkauft gesetzt. Wir hätten noch mehr Tickets wahrscheinlich verkaufen können, mussten aber natürlich irgendwann an uns denken und sagen, wie viel können wir stemmen an diesem Tag?
Ja.
Wir müssen irgendwann, wir hatten dann nicht spontan mehr Helfer natürlich und du kannst ja auch anhand von Vorverkaufszahlen kalkulieren grob, wie viele Besucher du hast am Tag. Mhm. Wenn du aber immerhin noch eine Abendkasse dann anbieten möchtest, kannst, weil die Platzgröße es hergibt, heißt nicht automatisch, dass du auch schaffst, die Leute vernünftig zu bewirten und dementsprechend sicherheitstechnisch unter Kontrolle zu behalten, falls mal irgendwas passieren sollte. Das war letztes Jahr eine krasse Situation.
Glaube ich sofort. Gerade Side-Story mit, hier war doch jetzt auch vorletztes Wochenende Slam Dunk in England. Und die haben im Nachhinein auch ein Statement rausgehauen und da habe ich mich so ein bisschen durch die Kommentarspalten gewühlt. Das habe ich nicht in der letzten Folge erzählt, gell? Nee, gut. Und da war es quasi nämlich auch genau das Ding, dass da im Endeffekt alle ihnen vorgeworfen haben, ihr habt es überverkauft. Es war, ihr habt zu viele Leute, weil die Nachfrage so groß war, auf dieses Festival kommen lassen, dass die Infrastruktur im Endeffekt halt nicht mehr hingehauen hat. Es ging los, dass die Leute gefühlt das halbe Festival verpasst haben, weil sie mit ihren Autos nicht rechtzeitig auf den Parkplatz gekommen sind. Weil du musstest Parktickets kaufen und ganz viele und wussten halt nicht, dass du es vorher machen musst. Bedeutet, die haben halt quasi die Kontrollen haben so viel Zeit verschlungen, dass die Leute nicht rechtzeitig gekommen sind. Bedeutet, die haben auf einmal die Parkplätze doch for free gemacht. Dann sind scheinbar, ich glaube, es war eine Zahl, ich glaube, da gehen, ich sage jetzt einfach mal plus minus 20.000 Leute hin, könnte ich mir vorstellen. Ey, und für die waren halt einfach Foodtrucks da, die vielleicht 15.000 Leute anständig versorgt hätten. Die Toiletten waren scheinbar unbrauchbar ab dem Nachmittag und solche Sachen, weil die einfach gesagt haben, es war zu viele Leute, es war nicht möglich. Und es ging halt so weit, dass ganz viele in den Kommentarspalten geschrieben haben, ich habe mich hier nicht mehr sicher gefühlt. Wenn jetzt was passieren würde, es war so ein Mayhem aufgrund der Menschenmasse, wäre irgendwas mir passiert oder jetzt in der Menge oder sowas, ich musste gehen, weil ich dachte, ich konnte nur noch an solche Sachen denken. Das waren so die Kommentare quasi. Und da habe ich mir auch gedacht, so krass, heftig, sehr gewinnorientiert und dementsprechend wieder total geil, dass ihr an sowas, also das muss man sich mal überlegen,
ja, das
also
stimmt.
Dass ihr das besser macht als Riesenfestivals, weil ihr einfach vernünftig drüber nachdenkt und es nicht nur um Kohle geht.
Weil halt nicht nur Dollar, sondern hier dieses
Pfund sind's da.
Können wir diese Verantwortung tragen, ja, kriegen wir das hin, ja, das ist schon genau die richtige Überlegung. Aber ich meine, dennoch frage ich mich, da gibt's ja auch Sicherheitskonzepte und das ist ja jetzt auch ein Veranstalter, der nicht total doof ist eigentlich, ne?
Ja, darauf Ende haben sie auch alle verwiesen, haben gesagt, so, naja, wir haben das ja alles vorher abgenickt mit der Stadt und die ganzen Konzepte und, aber es heißt halt,
nur
weil es erlaubt ist, heißt es nicht, dass es richtig ist.
Ja.
Thema Love Parade, so.
Ja.
Apropos Konzepte und sowas.
Ja.
Habt ihr, aber mal so weiterführend, habt ihr vor, dass ihr noch größer werdet, also dass es noch größer werden würde? Habt ihr da Bock drauf, dass ihr mehr Leuten sowas zugänglich machen möchtet? Oder ist es dann zu krass für einen Verein und dann müsstet ihr umschwenken zu ein bisschen gewinnorientierter?
Nee, ich würde einfach nochmal drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, dass es eigentlich total hirnrissig ist, sich so viel Zeit für einen Tag irgendwie aufzubürden. Das Problem ist nur, auf demselben Gelände findet 2 Monate vorher die zweite Veranstaltung dieser Rocksommer-Reihe statt. Und leider möchte die Stadt nicht zulassen, dass wir mehr als einen Tag beide Veranstaltungen stattfinden. Also was für uns natürlich irgendwie ist, was für uns das Logischste wäre, im Prinzip einfach 2 Tage zu machen. Ne? Einen Freitag, einen halben Freitag und den ganzen Samstag und ein bisschen Campingplatz, weil das Gelände ist groß genug, das würde alles irgendwie funktionieren.
Stimmt, du könntest da ja locker irgendwie ein paar Leute campen.
Genau. Lassen.
Könnt ihr nicht den Bürgermeister schmieren? Ja. Geht es nicht einfach?
Man muss sagen, also muss man
auch wieder
ein bisschen ausholen. So, Bad Dürkheim, wie der Name schon sagt, ist natürlich eine Kurstadt. Da ist die Interesse in der Stadt, ist zwar natürlich in der Jugendarbeit, ist da, aber durch das, dass es halt ein bekannter Wasserkurort ist, ist natürlich diese Kurgeschichte an sich und natürlich auch das Wohl aller Anwohner wichtig. Und man kann sich nicht so richtig durchringen zu sagen, naja, diese Veranstaltungen, die sind was Besonderes für Bad Dürkheim, weil es gibt sonst in der Art weder in Bad Dürkheim noch, jetzt sage ich mal, im Umkreis von 50 bis 70 Kilometern gibt es keine Veranstaltung der Art, in keiner Gemeinde, in keiner Stadt. Wir haben es probiert, wir haben gesagt, lass uns noch mal 2 Tage machen, wir probieren es, wir haben viel Arbeit mit, es wird sich viel mehr lohnen, wenn die Sachen 2 Tage stehen, anstatt sie für einmal aufzubauen, aber keine Chance, also wir werden es nicht genehmigt bekommen. Also wir haben es auch oft probiert und jetzt müssen wir das einfach so hinnehmen.
Und das heißt, bis zum nächsten Wechsel der Oberen sozusagen.
Ja, vielleicht, also es gab schon ein paar Bürgermeister in den letzten 20 Jahren. Die Meinung ist, bleibt die gleiche, leider.
Ja, okay. Ich meine, ich find's gut, dass sie sagen, so, ey, wir denken in allererster Linie natürlich auch an die Leute, die hier leben und sowas. Aber, come on, ein so ein Riesentag, also ein Tag im Jahr wird das jetzt nicht zum Kippen bringen, irgendwie die Lebensqualität in Bad Dürkheim. Aber, ja.
Ja, ich glaube, das Verständnis fehlt halt in der Stadt so ein bisschen, weißt du? Also die verstehen zwar, dass da eine Veranstaltung für junge Menschen stattfindet und dass Leute aus ganz Deutschland und im angrenzenden europäischen Umland als Besucher kommen, das verstehen die schon, aber ich glaube, sie können damit einfach nicht arbeiten, für sich als Mehrwert sozusagen. Das fehlt, glaube ich, einfach im Verständnis ein bisschen. Die Unterstützung ist riesengroß, aber gerade diese 2-Tage-Geschichte, da sehen sie den Mehrwert für sich nicht.
Okay.
Eigentlich krass, finde ich,
ist es
seltsam.
Ist es grundsätzlich denkbar für euch, die Location nochmal zu wechseln, um größere Schritte machen zu können?
Auch die Überlegung gab es schon und dann sind wir aber relativ schnell dazu gekommen, zu sagen, wir werden kein Gelände finden, was genau so ausgestattet ist wie das, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, da gibt es Wasser, da gibt es Strom, wir bezahlen da nichts für, weil es als Sponsoring quasi läuft der Stadt.
Geil.
Also keinerlei Energiekosten für uns, wir werden vom örtlichen Bauhof mit Bauzaunmaterial und mit allem, was wir brauchen, mit Crash Barriers, das besitzen die alles selbst. Wenn wir unterstützt, kriegen es teilweise geliefert und abgeholt.
Ach krass, okay.
Das ist mega.
Genau, und dann wäre jeder Fest, also Geländewechsel wäre für uns, glaube ich, wieder nur zum Nachteil, weil wir die ganze Infrastruktur halt selbst irgendwie wieder beschaffen müssen.
Das ist zu kompliziert. Mit wesentlich oder mit Kosten dann auf einmal
natürlich
verbunden ist halt irgendwie oder mit einem riesigen organisatorischen Aufwand allein irgendwie diesen Support wieder zu kriegen erstmal an einem neuen Ort. Verstehe.
Wieder bei dem Punkt, weshalb es noch mehr zu appreciaten ist, dass es solche Veranstaltungen gibt. Denn wenn das offensichtlich nur möglich ist, dass ihr alle quasi für Oma arbeitet und noch eure Zulieferer für solche Dinge auch quasi Auge zudrücken, so ist das möglich, so einen Ticketpreis zu halten.
Ja, natürlich.
Nur, dass es mal jeder laut und deutlich gehört hat.
Genau. Da müssen viele Faktoren zusammenkommen.
Wahnsinn. Ja.
Krass.
Ja, das ist abgefahren. Ja, aber dadurch, ich meine, sagen wir mal so, ihr seid zwar auch auf vielen Wegen abhängig, was ein, ich nenne es jetzt mal, rein kommerzielles Festival nicht ist. Ne? Im Sinne von, die Gemeinde supportet euch mit ihrer Infrastruktur, mit Sponsorings, was Energiekosten angeht, etc. und sowas. Aber was euch von ihnen abhängig macht, aber dadurch, dass solche Kosten halt dann irgendwie bei euch schon mal gar nicht entstehen und weil ihr halt auch wieder so ein großes Team seid, dass es einfach macht, um es zu machen und nicht, um sich daran zu bereichern. Das macht euch ja, glaube ich, im Schnitt so krass viel unabhängiger als ein Festival, bei dem einfach alles nur funktioniert, weil Geld dem Besitzer wechselt.
Ey, die anderen Festivals müssen quasi mehr Geld investieren und die müssen das nicht, weil sie ihre Zeit for free investieren.
Ja.
Das ist der Punkt am Ende. Würde es nur um Geld gehen und alle würden, ich sag mal, halbwegs angemessen bezahlt werden, dann würde so eine Überlegung, das Festival so in der Form nochmal stattfinden zu lassen, vielleicht viel früher abgebrochen werden, Weil es halt nicht so möglich wäre.
Ja. Und das sind aber, glaube ich,
oder das Ticket kostet, exakt, genau.
Ja. Genau, das sind, glaube ich, genau diese großen Unterschiede. Und das sind jetzt nicht nur wir, es gibt ja so viele Festivals in Deutschland, die wirklich immer noch auf Vereinsbasis organisiert sind, und die werden alle genau dieselben Vorteile oder aber natürlich aber auch im Vergleich zu größeren kommerziellen Veranstaltungen auch dieselben Probleme haben wie wir.
Ja.
Also das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Und das größte Problem in so einer Vereinsstruktur ist natürlich immer, wie viel Zeit möchten die Vereinsmitglieder investieren?
Ja.
Sie möchten für sich einen festen Satz nur investieren, die Interessen verschieben sich vielleicht und dann investieren sie weniger Zeit. Das muss halt auch irgendwie alles auffangen. Wenn du jemand hast, der Geld zahlen kann für deine Leute, die für dich arbeiten, dann bist du auf einem ganz anderen Level, weil du sagst, du kriegst, ne, deine 12 Euro, 13 Euro die Stunde, du kommst, du arbeitest und dann ist alles schick. Dann sagen du, ja, mach ich, ist mir egal. Das interessiert dich dann auch nicht so, für was sie da wirklich tun an dem Tag, sondern sie wissen, sie kriegen Geld dafür. Also ich habe das auch schon gemacht, war bei Rock im Park, habe so Shirts verkauft für diverse Anbieter oder für Rock am Park selbst. Da habe ich gemeint, ja, ich finde es witzig, ich bin da, ich verdiene ein bisschen Geld, super.
Ja.
Da habe ich aber nicht dran gedacht, wie das ist, was das für die heißt. Also, dass die jetzt die Tickets deswegen natürlich x Euro teuer machen, um mich zu bezahlen, dass ich da stehe und T-Shirts verkaufe. Mhm. Das muss man sich einfach vor Augen führen, wo da auch diese Unterschiede einfach sind, ne?
Ja, das stimmt. Also ich denke da total an das Thema Verbindlichkeit. Ja. Bei Leuten, die halt im Endeffekt ihre ganze Freizeit und ihre Flexibilität opfern irgendwie. Und das finde ich ja dann nochmal bewundernswerter irgendwie, dass ihr da halt so einen Stamm an Leuten habt, auf die Verlass ist. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es genügend Leute gibt, die sagen, oh, das ist total cool und ich schnupper da mal rein und ich gucke mir das Ganze mal an, und auf einmal merken sie, nachdem der November rum ist, im Dezember oder so, und ich so, oh Mann, oh, also irgendwie, ich schaffe ja und kriege ja gar nichts zurück und irgendwie, und
will eigentlich würde ich am Wochenende
lieber ins A65 gehen, anstatt mir hier irgendwie so ehrenamtlich zu organisieren, und dann bist du wieder raus aus dem Ganzen halt irgendwie, ne? Und das ist halt so das Ding,
das
halt, und das ist einfach, das spricht von der Qualität der Menschen, dass sie halt einfach das dann durchziehen. Weißt du? Ey, und nicht quasi voll das als Fun für sich selbst sehen und auf einmal merken, oh, das ist ja doch Arbeit, ich lass den Bums wieder.
Da habe ich einen Gedanken, der genau daran anknüpft. Du hast in der Rolle als Vorstand, Vorsitzender von diesem Verein,
Abo,
dann ja auch quasi, ich sag mal, wie ähnlich wie ein Geschäftsführer, so ein bisschen die Rolle, so den Vibe, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Ja. Du musst so ein bisschen Personal,
Mitarbeiterführung ist ganz großes Thema.
Genau, so dieses, wie halte ich die bei der Stange, wenn es nicht Geld ist?
Natürlich, natürlich.
Dumm, wo du Verlässlichkeit sagst und so.
Ja,
ne?
Ja, also das ist was.
Das ist krass.
Das, und genau das ist nämlich das musst du nämlich auf dieser Ebene, auf der wir arbeiten, musst du dir zusätzlich nämlich zu so Dingen noch Gedanken machen. Was aber auch wirklich schön funktioniert und sich schöne Sachen bei uns etabliert haben. Also wir machen das zum Beispiel immer so, in der Aufbauwoche freitags, also den Tag vor der Veranstaltung, drücken wir mal zwei Augen zu, machen zwei Stunden früher Feierabend, da wird der Grill angeworfen und wir machen an dem Abend noch irgendwas. Also was wir machen zum Beispiel ist dann die Trailer der letzten, oder die Recaps der letzten Jahre dann anschauen, dass man einfach nochmal ein bisschen sieht, was habe ich geleistet.
Community.
So,
ne?
Alle auf, dazu essen.
Natürlich kannst du nochmal 1, 2, 3, 12 Bier trinken, aber du musst halt dann, ne, am nächsten Tag fit sein. Was auch noch so ein Ding ist, wir gehen, Dienstag sind wir meistens nach der Veranstaltung fertig mit dem Abbau, und da gehen wir seit 10 Jahren ins selbe Restaurant, alle essen.
Geil.
Und da nimmt sich jeder, also müssen wir auch schauen, dass wir dienstags mittags fertig sind und treffen uns dann 3, 4, 5 Stunden später, dass, ne, jeder mal zu Hause war und duschen und mal klarkommen. Und dann gehen wir seit Jahren in dasselbe Restaurant, uns alle dahin, Verein bezahlt quasi die komplette Rechnung am Schluss, aber lassen da auch nochmal so das Erstrevue quasi passieren, ne? Was hat uns gefallen, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht, witzige Geschichten, die natürlich während des Aufbaus, während dem Veranstaltungstag aufgekommen sind. Gerne. Dann machen wir so Sachen wie Weihnachtsfeier natürlich auch. Das ist natürlich so total schnöde, vereinsmäßig, aber das musst du halt einfach machen.
Das ist Wertschätzung.
Du musst deinen Leuten auf jeden Fall was zurückgeben. Und die Möglichkeiten, die du hast, sind natürlich vielfältig, aber so wie wir es machen, denke ich, funktioniert es ganz gut. Also wir können auch super abgefahrene Ausflugsfahrten irgendwo hin machen. Ne? Aber das wollen wir alle gar nicht. Also wir wollen lieber zusammensitzen, essen was, trinken was, können 3 Witzchen machen und dann passt es. Und
einfach
das
aber gemeinsam.
Reicht hoffentlich auch von dem, was ich verantworten muss, um die Motivation dementsprechend halt hochzuhalten. Was ich nicht beeinflussen kann, ist eine Familienplanung zum Beispiel.
Ja.
Dass sich Leute beruflich verändern, dass die wegziehen. Dann muss ich die ziehen lassen. Ich kann es ja nicht ändern und dann muss ich auch natürlich verstehen, dass die einfach weniger oder nichts mehr machen. Das ist einfach so.
Also selbstverständlich, ja, das stimmt natürlich.
Da jetzt Frage an den Max. Du hast zu uns gesagt, dass du jetzt da noch nicht so lange dabei bist. Wie bist denn du dazugekommen? Und was ist für dich so ein bisschen der Mehrwert, da jetzt mitzumachen? Also warum hast du Bock, jetzt da auch für umsonst all deine Zeit reinzustecken?
Gute Frage. Also ich kenne die Veranstaltung schon länger, weil ich mit meiner Band da schon gespielt habe und durch andere Veranstaltungen hat man dann Dennis kennengelernt und das drumherum. Und ich bin dann mit meiner Partnerin in die Nähe von Bad Dürkheim gezogen und wir wollten uns irgendwie vereinstechnisch halt engagieren und wussten, dass das ein Verein ist.
Okay.
Und haben uns dann quasi eingeschrieben oder angemeldet, wie man das dann auch nennt, beworben. und da kam das zustande. Und ich habe vorher schon in der Jugend ein bisschen bei mir in der Heimat in Idar-Oberstein so ein paar Shows mit veranstaltet, betreut, Booking mal so angefangen und sowas. Und da dann den Weg dahin gefunden. Ich bin jetzt dabei 2 oder 3 Jahre.
Corona, oder quasi nach der Veranstaltung 2019 waren die beiden dann quasi das erste Mal so ein bisschen aktiv dabei. Dann 2 Jahre Corona-Pause. Zum Glück sind sie uns erhalten geblieben. Also Max ist jetzt wirklich so, also der arbeitet viel Backstage in der Küche, macht dann einen großen Job. Die Kathleen, seine Freundin, ist jetzt so von jetzt auf nachher einfach verantwortlich gewesen für einen kompletten Getränkestand. Musste quasi so Build from Scratch einfach alles lernen, wie man das macht. Und wenn wir die beiden nicht hätten, also da wären halt auch Positionen einfach nicht besetzt, die vakant waren halt jetzt einfach eine Zeit lang auch, ne?
Mhm. Ja.
Und vielen Dank.
Krass. Ist kein Problem. Naja, also für mein Freund und mich war so spaßernde Freude, war so die Motivation, so, dass man hinter der Kulisse zu sehen, also als, wenn ich beim Fallen Fortress war, also als Band oder so, war das halt total cool, alles goldig eingerichtet hinten und sich total viel Mühe gegeben und der ganze Tag war einfach als Band schon cool und gedacht, ja, da kann man halt mal ein bisschen unterstützen. Und so war der Weg da dann hin, quasi, dann vor 2 Jahren. Und der Mehrwert ist halt wirklich so, wie Dennis da schon gesagt hat, am Tag, was du da erreicht hast. Also letztes Jahr war so unfassbar krass, was da los war an Menschen, an Bands, selber Auftritt gehabt und was da einfach los war. Und das war total surreal einfach mit den 2 Bühnen und sowas. Und für den Moment machst du es eigentlich. Aufbau ist furchtbar nervig, Abbau ist noch viel beschissener. ich würde sonntags 8 lieber auf der Couch liegen und Tatort gucken, als so bei 30 Grad im Schatten dort zu stehen und irgendwas zu machen oder ja. Und was halt auch Freude macht, ist manchmal auch dieses kurzfristige Agieren, so das Lösungen suche und sowas bei der Aufbauwoche. Ich weiß.
Das ist wie ein Escape Room, das ganze.
Ja, ohne Witz. letztes Jahr, so 3 Tage vor Fallen Fortress, dann auf einmal so, oh fuck, Alter, es ist total krasses Wetter und zu viel Tickets verkauft, wir müssen noch Getränke nachbestellen. Oh, weil wir mit den Zahlen, also meine Freundin dann mit den Zahlen von den Jahren vorher gearbeitet hat und dann gemerkt haben, okay, scheiße, wir haben nicht genug Wasser, wir haben nicht genug Bier. Wenn wir kein Bier da haben, rennen uns die Leute die Hütte ein und sowas. Da muss man dann auch gucken, wie man das irgendwie bewerkstelligt bekommt.
Story, warum ihr geil seid, krass, weil ihr an sowas denkt. Bei Rock im Park dieses Jahr war scheinbar Freitagmittags oder Freitagnachmittags das gratis Trinkwasser leer.
Oh, nice. Sehr gut.
So Sachen musst du halt dann irgendwie dran denken. Und ja.
Wahnsinn. Wie habt ihr das dann gemacht? Selber kurz gebraut in der Badewanne?
Nee, wir hatten glücklicherweise einen sehr, sehr kooperativen Getränkehändler, der uns da dann noch schnell einen LKW vorbeigeschickt hat. Das hat total gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Dirk, bester Mann.
Schau
mal, Dirk. Ja. Ehrendirk. Das alles drumherum ist total interessant. Also auch wenn man sich von, also weil ich in der Küche arbeite, sich dort die Rider von den Bands anguckt und sowas. Was ist umsetzbar, was nicht? Und dann stehst du da den ganzen Vormittag, tust erstmal nur Brötchen schmieren und sowas, total stupide Arbeit, aber irgendwie, und dann wird's immer besser an dem Tag, so.
Gibt's aber keine Brotschneidermaschine? Also gibt's, also so ein.
Doch, ist der Max da.
Ja, das bin ich. Ich bin die Maschine, die Brotschneidemaschine.
Maschinen.
Nee, so Sachen halt. Das ist irgendwie ja, stupide, aber irgendwie ist es geil. Und wenn da eine Band kommt und sagt, ja, vielen Dank fürs Essen und sowas, ist schon geil. Und da haben wir glücklicherweise auch einen Koch mit im Verein, der da den Großteil übernimmt und mir so.
Jedes Jahr extra aus Berlin wirklich anreist, ne? Also der ist wohnt in Berlin, der kommt dann meistens donnerstags abends, Freitagmorgens kommt er extra aus Berlin angefahren, nimmt sich die Zeit, ist natürlich dann sonntags relativ schnell weg, aber der muss halt auch wieder, ne, 6 Stunden nach Berlin zurückfahren. Ja. Aber der hat auch manchmal, der hat schon vorbereitete Raps aus dem Catering einfach mitgebracht, die so hammermäßig waren, also dass die Fans quasi den Finger nachgeleckt haben. Oder dann spontan, wenn irgendwie vielleicht was ausgeht, aber wir haben noch Vorräte da, zaubert der halt einfach schnell aus nichts. Sachen, wo keiner von uns jemals irgendwie auf die Idee kommen würde, dass man das kochen könnte, jetzt mal auf die Schnelle. Und das stimmt schon, was der Max sagt. Also auch diese kurzfristigen Sachen. Also werden es auch schon so, gerade Thema Getränke werden leer und so. Na, dann setzt sich halt schnell den Sprinter, hoffst, dass noch irgendein Supermarkt auf hat und kaufst denen halt ein Getränkemarkt, der, dann ist das halt so. Da musst du halt mal 30 Kisten Wasser nachkaufen. Dann, das muss aber, und das ist genau das, dieses kurzfristige Agieren, also wo ich auch sage, das ist so ein bisschen mein Ding, weil du brauchst jemanden, der fährt, du brauchst ein Auto, du musst checken, ob die Supermärkte aufhaben, du musst dann, wenn der da ist, jemanden haben, der dir das Zeug auslädt, in die Kühlschränke räumt und das kriegt kein Besucher mit, das kriegen die Bands auch nicht mit.
Sollten sie nicht mitbekommen eigentlich.
Ja. Nee, sollen sie nicht, müssen sie auch nicht, aber das ist halt auch genau das, was halt hinter den Kulissen dann zum Beispiel passieren kann. Das sind genau so Dinge.
Ja. Ja, kurzfristig noch Helferwasser kaufen, weil man auf einmal gemerkt hat, die Security trinkt so viel stilles Wasser. Ohne Witz, der unter der Bierbank da, wo wir das Helferwasser gelagert haben, dann alles auf einmal viel zu Licht geworden und dann auf einmal schnell, okay, ins Auto, ab in Rewe und stilles Wasser kaufen. So.
Aber das auch merken, bevor es zu spät ist. Ja, das finde ich ja das Bewundernswerteste
da dran. Da brauchst du wirklich Leute, die ständig in den Kühlschrank gucken, ja. Dann beim Essen sind genug Brötchen da, weil dann kommt urplötzlich aus dem Backstage gekräult der Headliner und hätte gerne noch ein belegtes Brötchen, dann sind keine da, dann schnell aufschneiden, schmieren und ab geht's.
Eieiei. Okay, also wir machen hier mal einen ganz kleinen Break, weil wir gemerkt haben, wir haben noch so viele Themen, die wir angehen wollen. Bedeutet, ihr kriegt diese Folge zweigeteilt. Wir hören uns in einer Woche wieder zu Folge 55 und reden weiter übers Eingemachte, wie zum Beispiel Zahlen und was das Fallen Fortress so erfolgreich macht im Vergleich zu anderen Festivals, bei denen es nicht gut läuft. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ja, das ist ja, ich habe die Szene korrigiert, aber dann. Ja, das ist doch, das ist doch.